Fünftes Kapitel. Im Urteil der Zeitgenossen.
Nie lügt ein Zeuge, der verlässlich ist.
Sprüche 14, 5. 30 Jahre lang kannte der Verfasser dieses Büchleins die Schippacher Jungfrau, 20 Jahre davon stand er mit ihr in engstem seelsorglichem Kontakt. Das Urteil, das er in diesen Jahren aufgrund persönlicher Beobachtungen und sorgfältigen Studiums der ungedruckten Quellen von der Jungfrau gewann, hat der Leser dieser kleinen Biografie wohl auf jede Seite herausgehört. Um aber nicht den Verdacht zu erwecken, als ob sein Urteil nur persönlich und vereinzelt wäre, möchte er zum Schluss noch einige andere Stimmen bringen, die aus allen Perioden ihres langen Lebens genommen sind und sich darum zu einem lückenlosen Gesamtbild von der Jungfrau Barbara Weigand zusammenschließen. Auch in diesen Stimmen sprechen Augen- und Ohrenzeugen, darunter 9 ihrer ehemaligen Seelsorger vom Jahre 1873 bis zu ihrem Tode 1943. Schon über ihre Jugendzeit besitzen wir glücklicherweise authentische Zeugnisse. Das Urteil des im Jahre 1849 dort geborenen Julius Bob kennen wir bereits. Ihm ist seine Jugendgefährtin Babette die große Beterin schlechthin. Oberregierungsrat Josef Völker, dessen Elternhaus gegenüber jenem der Barbara stand, erzählte dem Verfasser, wie er in seiner Jugend- und Studentenzeit sich immer an dem frommen Nachbarsmädchen erbaut habe. Sie sei jederzeit und unbestritten eine einfache, schlichte, aufrichtige Person gewesen, dessen Lauterkeit über allen Zweifel erhaben sei. Ihr geistlicher Berater aus den Jahren 1873 bis 1885, Benefiziat Alois Alzheimer in Großwaldstadt, stand noch mit der nach Mainz verzogenen Jungfrau im Briefwechsel, in dem seine Wertschätzung für sie wiederholt zum Ausdruck kommt. Du hast dem lieben Gott schon sehr viele Opfer gebracht und vielfache Beweise deiner Liebe zu ihm gegeben. Soweit ich dich kenne, und das sind schon viele Jahre, warst du immer demütig und suchtest nichts Außergewöhnliches. Du wirst deinen Lohn für deine Opfer, für deine große Liebe zu Gott, für dein aufrichtiges Streben nach Herzensreinheit noch erhalten. Fahre nur fort in deinem Streben nach Vollkommenheit. Halte aus in deiner Liebe zum Heiland. Aus ihrem Mainzer Aufenthalt stehen gleichfalls genügend Zeugnisse zur Verfügung. So äußerte sich der damalige Provinzial der Kapuziner, Pater Alfons, der durch 8 Jahre ihr Beichtvater war. Ich habe von jeher das Mädchen bewundert wegen seiner tiefen Frömmigkeit, die ich oft von meinem Beichtstuhl aus beobachten konnte. Das Mädchen ist so einfach und anspruchslos und macht so gar nichts aus sich. Von seinem Nachfolger Pater Bonifaz erfuhr Pater Felix Lieber, dass er sich stets nur an ihr erbauen konnte, namentlich wenn er vom Beichtstuhl aus sah, wie Barbara in ihrer Kirche so andächtig den Kreuzweg ging. Bischof Haffner von Mainz nennt im Jahre 1896 in einem amtlichen Schreiben Barbara eine schlichte, tugendhafte und fromme Person. Das bischöfliche Ordinariat Mainz bestätigt amtlich unterm 14. August 1900, dass genannte Barbara Weigand durchaus den Eindruck einer braven Person macht. Stadtpfarrer Dr. Felte von St. Ignaz, zu dessen Pfarrei Barbara gehörte, äußerte sich in einem Briefe vom 30. März 1911 also. Wie vordem, so habe ich auch bis auf den heutigen Tag nichts Auffälliges an ihr gefunden und kann ihr nur meine Zufriedenheit aussprechen. Abermals hören wir seine lobenden Worte in einem Briefe vom 24. Juni 1912. Vorerst muss ich betonen, dass ich bereits von Anfang an, seitdem ich Barbara kenne, bis auf den heutigen Tag dieselbe nur günstig beurteilt habe. In ihrem ganzen Benehmen ist nichts Auffälliges, sie ist vielmehr stets anspruchslos, schlicht und bescheiden, so dass man aus ihrem Äußern ihre große Frömmigkeit nicht erraten kann. Pfarrer Riedmann, der von 1904 bis 1907 Lokalkaplan in Rück und Schippach war und viel mit der Wohltäterin verkehrte, schrieb dem Verfasser am 4. Mai 1943 einen langen Brief, in dem er seine Erfahrungen mit Barbara offen ausspricht. Nur weniges kann hier davon berichtet werden. Ihr Bild hat sich mir deutlich eingeprägt. Sie war damals von ernstem Charakter, klugen Augen. Ihre Sprache war ruhig und abgewogen, und sie ging still und in sich gekehrt ihre Wege. Niemals hörte ich von ihr ein unrechtes Wort. Sie führte ein stilles und zurückgezogenes Leben. So oft ich mit Barbara zusammentraf, gewann ich den Eindruck, dass ich eine tief fromme, reine, demütige, edeldenkende Frauengestalt vor mir hatte. Ich zweifle nicht daran, dass wir in Barbara Weigand eine auserwählte, von Gott hochbegnadete Seele einer Heiligen erkennen. Sein Nachfolger als Lokalkaplan 1907 bis 1912, der spätere geistliche Rat Martin, schreibt in einem Briefe vom 15. Mai 1913 an den Bürgermeister von Schirpach: Ich bin fest überzeugt, dass die Babette eine fromme, heiligmäßige Person ist. Am 13. Dezember 1943 äußert sich derselbe in einem Brief an Maria Weigand unter anderem also: Alle, die ihre Tante persönlich gekannt haben, die das Glück hatten, ihren tiefen Glauben kennenzulernen und ihre feurige Liebe zum Heiland im allerheiligsten Sakrament, die urteilen ganz anders als jene, die ihre Schriften verdreht haben. Ihr Werk ist bestimmt Gottes Werk. Nach und nach dringt die Wahrheit siegreich durch. Auch die bischöfliche Behörde in Würzburg hatte von Barbara die allerbeste Meinung. Domvikar Stahl, der als bischöflicher Sekretär wegen des bevorstehenden Kirchenbaus vor der kanonischen Visitation zu Barbara geschickt worden war, rühmt brieflich Barbaras Unterwürfigkeit unter den Bischof. Das bischöfliche Ordinariat Würzburg hielt noch im Oktober 1914 seine Hand schützend über die Jungfrau und sprach von ihr im amtlichen Diözesanblatt als einer im Rufe der Frömmigkeit stehenden Person. Domkapitular Stahler von Würzburg bestätigte am 1. März 1916 im Kultusministerium zu München auf Befragen des Ministers den lauteren Charakter der Jungfrau. Pater Felix Lieber und Pater Ludwig richteten seit dem Jahre 1900 viele Schreiben voll des Lobes an ihre Ordensoberen und an die bischöflichen Behörden in Mainz und Köln. Hören wir beispielsweise, was Pater Felix am 19. März 1911 an seinen Ordensdefinitor berichtet: Als Seelenführer konnte ich nur konstatieren, wie demütig und gehorsam sie sich all meinen Anordnungen und denen ihrer Beichtväter unterwarf und wie sie dabei die geradezu heroischen Tugenden übte, so dass sie mir persönlich, salvo melior judico ecclesiae, als eine Dienerin Gottes vorkommen musste und ich sie auch mit innerster Überzeugung als solche betrachte. Geheimrat Professor Dr. Ludwig in Freising schrieb im Juli 1941: Im Gegensatz zur N. hielt ich stets Barbara für eine sehr fromme, brave Person. Der verstorbene Kardinal Bettinger stimmte mir zu. Pater Josef Bergmehler, ein ausgezeichneter Kenner Schirpachs, schrieb dem Verfasser am 26. September 1942: Ich unterzeichnete erkläre vor Gott und meinem Gewissen und im Angesichte des Todes, den ich in kurzer Zeit erwarte, gestorben 14. November 1942. Dass ich in den circa 30 Jahren, in denen ich mit Barbara bekannt bin, die selber immer sowohl im Umgang wie im schriftlichen Verkehr als höchst ehrenwerte, fromme, wahrheitsliebende und in jeder Hinsicht tugendhafte Jungfrau kennengelernt habe. Nie bin ich an der Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit ihrer Person irre geworden. Oft äußerte ich in jenen traurigen Jahren, er meinte die Jahre der Pressehetze gegen Barbara 1914 bis 1920. Den Zweiflern gegenüber, dass ich für die Wahrheitsliebe der Barbara Weigand die Hand in das Feuer legen würde. Geistlicher Rat Weimann von Schifferstadt, Diözese Speyer, leitete den offensichtlichen Segen Gottes für seine außergewöhnlichen eucharistischen Erfolge vom Gebete Barbaras her. Wie er in einem Bittgesuch vom 1. Mai 1943 an den Heiligen Vater offen bekannte: Dekan Roth, der Barbara seit vielen Jahren persönlich kannte und nach seiner Emeritierung in Schirpach unmittelbar gegenüber dem Hause der Barbara Wohnung nahm, fällte in einem Briefe vom 14. Mai 1943 über die Heimgegangene ein äußerst günstiges Urteil, in dem es unter anderem heißt: 7 Jahre war ich hier in Schirpach mit Barbara Weigand zusammen. Ich habe genau zugesehen und von ihr den allergünstigsten Eindruck gewonnen. Immer sah ich bei ihr denselben freudigen, felsenfesten Glauben an die Gegenwart Christi im allerheiligsten Sakrament und immer erklang aus ihren Gebeten, wenn sie oft laut betete, dieselbe innige Liebe zu ihrem göttlichen Meister heraus, ohne jegliche Frömmelei, eine kerngesunde Frömmigkeit und Christusliebe, wie sie nur glüht in den Herzen treuer Gotteskinder. Oft blieb ich eigens etwas zurück, wenn er ihr die heilige Kommunion ans Bett gebracht hatte, um Zeuge dieses einfachen, kindlichen, aber innigen Gebetes zu sein, und war oft davon bis tief in die Seele hinein ergriffen. Ihr Diözesanbischof Ferdinand von Schlö wandte seinem frommen, uneigennützigen Diözesankind, das ihn in der Pfarrei Errichtungs- und Kirchenbausache wiederholt aufsuchte, seine uneingeschränkte Liebe zu und händigte ihr selber für den Kirchenbau 2000 Mark ein. Bischof Ludwig Maria Hugo von Mainz zeichnete Barbara mit eigenhändig geschriebenen Briefen aus, in denen er seine Verehrung für die demütige Opferseele freimütig zum Ausdruck brachte. Wie mir Pfarrer Weimann berichtete, sprach der Bischof ihm gegenüber mit größter Hochachtung von Barbara Weigand als einer zwar derben, aber durchaus ehrlichen, frommen, opferstarken, ja heiligmäßigen Person. Kardinal Frühwirt in Rom, der am 19. Mai 1922 von Bischof Hugo von Mainz und Graf Spee von Aachen wegen der Kirchenbausache in Rom aufgesucht wurde, sprach über Barbara Weigand nur mit Hochachtung, wie Graf Spee am folgenden Tag brieflich an Luise Hanappel mitteilte. Als der Heilige Vater Pius XII., der als Nuntius in München in viele Aktenstücke über Barbara Weigand hatte Einblick nehmen können, am 6. September 1941 um seinen hohepriesterlichen Segen für die hochbetagte Gottesfreundin gebeten wurde, zögerte seine Heiligkeit keinen Augenblick, der greisen Opferseele von Schippach diesen Erweis seiner Huld und Liebe zu schenken, wie er schon am 16. Juli des gleichen Jahres dem Kirchenbau in Schippach voller Freude seinen Segen gespendet hatte, indem er sprach:
Ja, ja, von ganzem Herzen. Wir segnen ihn. Was der Papst segnet, das segnet auch Gott. Niemand darf sich dem widersetzen.
So sprach einmal Papst Pius XII. Ihr letzter geistlicher Vorgesetzter, Pfarrer Josef von Traitteur, widmete der Verstorbenen am Grabe einen tief empfundenen Nachruf, indem er die edle Gesinnung, die Opferbereitschaft, die Uneigennützigkeit, die hochherzigen Werke für die Pfarrei, die Demut und den Gebetseifer der Verstorbenen laut rühmte und die Zuversicht aussprach, dass ihr Gott wohl ohne Fegfeuer die Aufnahme in den Himmel gewährt habe. Am Vorabend des zweiten Fastensonntags ist sie in die Ewigkeit eingegangen, jenes Sonntags, dessen Evangelium uns von der Verklärung Jesu auf dem Berge Tabor berichtet. Es mag sein, dass, während wir dieses Evangelium hörten, ihre reine Seele schon in die Herrlichkeit des Himmels eingegangen war und sie den Heiland in seiner Verklärung schauen durfte. So urteilen Laien, Priester, Kardinäle, Bischöfe, die Barbara Weigand kannten. Auch der Verfasser dieses Büchleins kann als ihr ehemaliger Seelsorger und Beichtvater nur noch einmal versichern: Ich habe mein Pfarrkind Barbara Weigand alle Zeit für eine heiligmäßige Person gehalten.
Dem Gottesfürchtigen geht es am Ende gut, und am Tage seines Todes wird er gepriesen. Sirach 1, 13.
Anlage 1. Originalabdruck des Heftchens, der Eucharistische Liebesbund des göttlichen Herzens Jesu von 1914. Der Liebesbund ist eine Vereinigung jener Gläubigen, welche einen lebendigen Glauben an die wirkliche und wesenhafte Gegenwart des hochgebenedeiten Gottessohnes Jesus Christus im allerheiligsten Sakramente des Altares pflegen wollen. Um diesen Glauben zu erhalten und zu stärken, hat der Heilige Vater Papst Pius X. die öftere Heilige Kommunion eingeführt. Durch den lebendigen Glauben, nämlich an Jesus, den Erlöser der Menschen, welcher mitten unter seinem auserwählten Volke in der heiligen katholischen Kirche im allerheiligsten Sakrament lebt, soll die Welt zu Gott wieder zurückgeführt werden, von dem sie durch den Unglauben, die größte und gefährlichste Verirrung der Jetztzeit, abgefallen ist. Die öftere heilige Kommunion ist das große Rettungsmittel unserer Zeit. Durch die heilige Kommunion will der Heiland die Herzen der Menschen mit seinem göttlichen Herzen, aber auch die Christenherzen durch dasselbe Band göttlicher Liebe untereinander zu einem großen und heiligen Liebesbund vereinen. Jesus in der heiligen Hostie ist der Mittelpunkt des katholischen Lebens. Das Band ist die heilige Kommunion. Die Quelle der Gnaden ist der Tabernakel. Aus ihm sollen sich ergießen die Ströme der Gnaden über die ganze Welt. Glückselig diejenigen, die seine Worte hören und glauben. Sie sollen hier auf Erden schon kosten, wie süß der Herr ist. Friede und heilige Freude sollen alle genießen, die sich beteiligen an dem Liebesbund. Der Empfang des Leibes und Blutes Jesu Christi wird Herz und Gemüt mit besonderem Segen erfüllen. Den Familienvätern und Müttern will der Herr Jesus besondere Gnaden geben für die Erziehung ihrer Kinder. Sie sollen in ihren Familien Freude an den Kindern erleben, und ein besonderer Trost soll sie begleiten, wenn sie eingehen in die ewige Ruhe.
Empfange mich.
So spricht Jesus zu einer jeden Seele, in der heiligen Kommunion.
Und ich will dich in meine Arme schließen, und du sollst wissen, dass du an deinem Freundesherzen ruhest. Empfiehl mir alles, was dich drückt. Sage mir, dass du mich liebst, und das genügt mir, und ich verspreche dir, dein Kreuz soll dich nicht mehr so schwer drücken, wie bisher. Sag an, ist es nicht viel härter, zu leiden und alles Trostes beraubt zu sein, als zu lieben und getröstet zu sein? Du sollst alle Leiden in Vereinigung mit mir für gering achten, weil die Liebe meines Herzens es dir tausendfach zu vergüten versteht. Die Leiden, die ich dir schicke, sind nur Beweise meiner Liebe. Siehe, 33 Jahre habe ich den letzten Platz eingenommen, den noch kein Mensch eingenommen, den keiner einnehmen wird von Adam bis zum Weltende, um dir zu zeigen, wie ich dich liebe. O ihr Menschen! Ihr wisst und kennt nicht die Sehnsucht eines Gottes. Ihr fürchtet den Vater als strenge und gerecht. Ja, er ist's, der Vater, aber vergesst nicht, dass er auch die Liebe selbst ist. Was fürchtet ihr den Vater? Er ist doch mein Vater, und ich bin doch der Bräutigam einer jeden Seele, die ich mit meinem Blute erkauft habe. Denket doch an jenes Herz, das 33 Jahre für euch schlug und das Tag und Nacht jedes Christenherz in seine Liebe einschließt.
Welch ein Trost und eine Kraft liegt in der Wahrheit. Jesus denkt an mich. Jesus, der starke Gott, kämpft mit mir, und wenn ich mich nicht schäme, unter seiner Fahne zu stehen und ihn vor meinen Mitmenschen zu bekennen, dann gehöre ich zu den liebsten Kindern seines Herzens, und ich werde mir einst eine herrliche Krone erwerben, die mich vor den Himmelsbürgern die ganze Ewigkeit hindurch auszeichnen wird.
Zweck des Liebesbundes. Der Liebesbund hat zum Zweck, einerseits den Triumph der Heiligen Kirche über ihre Feinde herbeizuführen, durch Zusammenschluss aller guten und getreuen Kinder, der Heiligen Katholischen Kirche aus jedwedem Stande, Priester, Laien und Ordensstand, besonders aber aus dem jungfräulichen Stande in der Welt, zu einer kräftigen Betätigung des katholischen Glaubens durch Ausübung guter Werke jeder Art, besonders des häufigen und täglichen Empfanges der Heiligen Kommunion nach dem Beispiele der ersten Christen, um so einen Damm zu bilden gegen den herrschenden Zeitgeist der Glaubens- und Sittenlosigkeit, sowie der religiösen Gleichgültigkeit. Andererseits will dieser Bund, welcher auch ein Gebetsbund sein soll, den Priestern helfen, in Vereinigung mit Maria alle unsterblichen Seelen zu retten, die sich noch retten lassen wollen, durch fortwährendes Beten, Sühnen und Leiden, um auf diese Weise die wahre Nächstenliebe zu betätigen und dazu beizutragen, dass das Reich des göttlichen Herzens Jesu über die Herzen aller Menschen verbreitet werde. Statuten. Die Mitglieder des Liebesbundes versprechen. Erstens. Dass sie mutig und standhaft, offen und frei den katholischen Glauben bekennen wollen durch treue Beobachtung der Gebote Gottes und der Kirche, sowie durch standhafte Verteidigung der Rechte derselben, insoweit sie dazu berufen sind. Zweitens. Dass sie den öfteren, ja täglichen Empfang der Heiligen Kommunion nach dem Wunsche des Heiligvaters und dem Rate des Beichtvaters fleißig üben und das heilige Sakrament der Heiligen Eucharistie mit aller nur möglichen Verehrung und Liebe umgeben wollen. Drittens. Dass sie, sofern es ihnen die Lage gestattet, an allen öffentlichen Kundgebungen des katholischen Glaubens, Wallfahrten, Prozessionen, Kreuzweg, Rosenkranz und Marianandachten eifrig teilnehmen, um so ihren Glauben vor aller Welt zu betätigen. Viertens. Dass sie im Übrigen ein stilles, zurückgezogenes Leben führen und dem heutigen Zeitgeiste, besonders dem Geiste der Vergnügungssucht, vollständig entsagen wollen. Fünftens. Dass sie endlich ein Opferleben führen wollen durch Beten, Sühnen und Leiden in der treuen Erfüllung ihrer Standespflichten,
in Ertragung des täglichen Kreuzes und in der geduldigen Hinnahme von Schmach und Verachtung. Sechstens. Die Mitglieder beten täglich die Vereinsgebete auf Opferung am Morgen und am Abend und suchen sich von dem Geiste derselben tagsüber zu durchdringen, indem sie sich selbst vergessen, ihre Fehler zu bessern und abzulegen suchen und sich einsetzen für das Wohl der Kirche und für die sündige Menschheit, auf das bald werde eine Herde und ein Hirt, und die Kirche Gottes auf den heiligen Berg gestellt werde, von wo aus sie überall hin leuchten soll. Weihe an das göttliche Herz Jesu. Wer in den Liebesbund aufgenommen werden will, der richte die einmalige und innige Bitte nach der heiligen Kommunion an Jesus, er möge sich würdigen, ihn aufzunehmen in den Bund der Liebe, den er mit der Menschheit geschlossen hat. Man kann sich dabei folgenden Gebetes bedienen.
Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, den ich im allerheiligsten Sakramente wahrhaft gegenwärtig glaube und bekenne, ich bitte dich mit der ganzen Inbrunst meines dich aufrichtig liebenden Herzens, würdige dich, mich in die Zahl jener bevorzugten Kinder deiner heiligen Kirche aufzunehmen, mit denen du den Bund der Liebe geschlossen hast. Ich verspreche dir von ganzem Herzen, mit deiner allmächtigen Gnade alle Obliegenheiten des Liebesbundes getreu und gewissenhaft zu erfüllen. Heilige Maria, du meine Mutter und mächtige Fürsprecherin am Throne meines Erlösers, heiliger Erzengel Michael, heiliger Josef, heiliger Franziskus, alle lieben Engel und Heiligen Gottes, bittet für mich. Amen.
Wer zeitweise verhindert ist, die folgenden Aufopferungsgebete zu verrichten, der spreche stattdessen am Morgen. Ich will heute beten, leiden und sühnen nach Meinung des Liebesbundes. Und am Abend. Ich opfere all mein Beten, Leiden und Sühnen auf nach Meinung des Liebesbundes.
Aufopferungsgebet am Morgen. O Jesus, du Bräutigam meiner Seele, ich opfere dir beim Beginn dieses Tages alle Leiden und Widerwärtigkeiten auf, die mir bei Ausübung meiner Standes- und Berufspflichten begegnen werden. In Vereinigung mit dir will ich heute wieder das Kreuz meines Berufes tragen, gleich wie du dein schweres Kreuz den Kalvarienberg hinaufgetragen hast, und ich verspreche dir, mit deiner Gnade auszuharren in diesem meinem Berufe bis zum letzten Atemzuge meines Lebens. Lass nie mehr zu, dass ich etwas anderes begehre, als eine Braut des Gekreuzigten zu sein. Um diese Gnade bitte ich auch für alle verfolgten und tatbedrängten Priester und Ordensleute, die um ihres Glaubens und Berufes willen so vieles leiden müssen. Indem ich mich mit ihnen verbinde, bitte und beschwöre ich dich, uns als Schlachtopfer hinzunehmen, dass wir uns selbst ganz vergessen, unsere Fehler zu bessern und abzulegen suchen und uns einsetzen für die sündige Menschheit, auf das bald werde eine Herde und ein Hirt. Amen. Dass du die Feinde deiner heiligen Kirche demütigen wollest, wir bitten dich, erhöre uns. Aufopferung am Abend. Lieber, heiliger Schutzengel, nimm mein armseliges Gebet und Tagewerk und trage es in die Hände der lieben Mutter Gottes. Dich aber, o liebe Mutter, bitte ich, du wollest alles, was mangelt, ersetzen und es in dem kostbaren Blute Jesu reinigen und vervollkommnen. Mache es auch vollwertig aus dem unendlichen Wert der heiligen fünf Wunden und deiner Verdienste und Tugenden. Vereinige es mit dem Gebet und den Werken aller Heiligen des Himmels und aller Frommen und Gerechten auf Erden und opfere es so dem himmlischen Vater auf für die Anliegen der heiligen Kirche, besonders des heiligen Vaters, für die Bekehrung der Sünder, besonders derer, die heute sterben, zum Trost der armen Seelen, für meine Anliegen und das Wohl aller meiner lieben Angehörigen. Amen.